Na, so richtig interessante Charaktere sind wir ja nicht, Martin, finde ich.
Findest du? Also, ja. Na gut, ich habe manchmal, wenn ich mir in den Spiegel angucke, denke ich mir manchmal auch, ich bin echt nicht interessant.
Ja, eben, uns fehlt echt was in diesem Podcast. Also, wir sind ja immer nur wir, also meistens sind es nur wir beide. Es sei denn, wir haben mal irgendwie eine Interviewfolge oder so und uns fehlt echt so ein bisschen so ein Sidekick. Irgendwie so jemand, der.
Der uns ein bisschen unterstützt, der uns, ja, also auf dessen Schultern wir stehen können.
Ja, genau. Mhm. Der uns eigentlich erst richtig glänzen lässt, würde ich sagen. Fällt dir da vielleicht jemand ein?
Ah, ich hab da, glaube ich, ein paar im Hinterkopf.
Okay. Es ist wieder Zeit für uns.
Nur für uns. Weil wir sind die Hauptfiguren in unserem Podcast.
Und für euch natürlich. Ihr seid die Hauptfiguren. Wir sind nur.
Stimmt, das können wir uns auch. Das ist eigentlich noch besser.
Ja, wir sind eure Supporting Characters, könnte man so sagen. Und damit erstmal genug Teaser für das, was heute in der Folge ansteht oder was wir uns ausgedacht haben. Und euch ein warmes, herzliches Willkommen. Warm vor allem, weil jetzt der Sommer ja langsam wieder in die Puschen kommt. Wir können auch langsam wieder mal überlegen, ob wir uns wieder mal rausbewegen.
Eine Außenaufnahme. Wir uns raustrauen in die Umwelt. Weil es immer ja im Podcast nochmal, glaube ich, ganz schön bereichert. Ja. Weil es kann alles passieren draußen.
Weißt du, so ein bisschen Vitamin, was ist das? Was ist so ein B?
D. Oder
nee,
D.
Genau, Vitamin D. So ein bisschen Vitamin D abbekommen und so ist ja nicht schlecht. Kann man glaube ich, ganz gut gebrauchen. Vor allem nach dieser dunklen Winterzeit. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen, bevor wir anfangen? Ihr schreibt uns bitte gerne auf filmmagazin.audio in die Kommentare oder ihr schreibt uns bei Instagram.
Mittlerweile, ihr kennt uns ja, ne? Ihr habt doch schon alle Folgen gehört, ihr kennt das Intro, was euch erwartet in diesem Podcast. Ihr müsst es eigentlich ja gar nicht
mehr. Ist das so ein bisschen Standard? Was wir euch auch nicht sagen müssen, ist, wer wir sind. Du bist Martin und ich bin Lukas und wir.
Gut, dass du es nicht gesagt hast,
ja, weil das wäre immer redundant. Ja, was ich auch nicht sage, was wir auch jede Folge sagen, ist, dass wir so ein Filmpodcast sind, der so ein bisschen. Nicht die aktuellen Releases oder nicht nur die aktuellen Releases betrachtet, sondern wir sprechen über hintergründige Sachen meistens zu Filmen.
Wir behaupten es zumindest.
Ja, wir behaupten es zumindest. In der vergangenen Folge gab es ein paar Doku-Tipps von uns. Und heute gibt es auch ein bisschen was Hintergrund oder was Zusammenfassendes, könnte man sagen. Ein paar Filmtipps natürlich auch dabei, aber es ist vor allem auch wieder so eine Folge, wo wir euch bitten, doch mal eure Favorites zu schreiben. Und zwar haben wir heute mal ein Auge für die eigentlich wichtigen Charaktere in einem Film oder in einer Serie, nämlich die Nebencharaktere. Also die, wie wir es am Intro schon gesagt haben, die Hauptcharaktere eigentlich erst zu richtigen Hauptcharakteren machen könnte.
Ja, es muss ja, damit es eigentlich Hauptcharaktere geben kann, muss es ja nicht auch Nebenfiguren geben.
Auf jeden Fall.
Weil eigentlich, wenn es nur Hauptcharaktere sind, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Oder?
Ja, also es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, wo es nur eine Person gibt oder so, die spielt, ne, so Kammerspiele oder so. Aber ist eher die Ausnahme. Also im Gros der Filme gibt es natürlich Hauptfiguren und Nebenfiguren.
Wer wann was genau ist, ist auch immer ein heißer Punkt von Diskussion, weil zum Beispiel bei den Oscars, weil wenn es sich dann entscheidet, wer für die beste Hauptrolle oder beste Nebenrolle nominiert, das ist manchmal auch ein bisschen künstlich erzeugt. Ja. Das können quasi auch die Filmstudios ja selber entscheiden, für was sie ihre Schauspielerinnen halt bewerben. Also sie können es direkt einreichen als Haupt- oder Nebenfigur.
Ja.
Und das ist manchmal halt auch ein bisschen, fragt man sich schon, ob das wirklich so zutreffend ist, zum Beispiel bei Green Book, der Film, wo ja eigentlich zwei Hauptcharaktere, einmal der Fahrer und der Musiker, um die es geht. Und es war Viggo Mortensen als Fahrer, war die Hauptfigur.
Ja.
Und Mashallah Ali als Musiker, der durch die USA gefahren wird, war die Nebenfigur und hat dann auch als beste Nebenrolle auch den Oscar gewonnen. Und das ist so ein bisschen, eigentlich der Film sagt mir eigentlich, diesen zwei Hauptfiguren.
Zwei Hauptfiguren.
Das machen auch die beiden die großen Wandel auch durch im Verlauf des Films. Mhm. Deswegen ist eigentlich, aber man hat sich wohl irgendwie dann hinter den Kulissen so entschieden, weil dann auch die größeren wahrscheinlich Gewinnchancen auch größer waren, dann zumindest für Mashallah Ali. Ja. Aber es ist trotzdem manchmal nicht immer eindeutig. Was ich auch mal, was ich für mich zumindest auch in der Liste so gemacht habe, ich habe mir auch bewusst dazu entschieden, wirklich auch kleine Nebenfiguren zu nehmen, die wirklich nicht so eine große Rolle erstmal jetzt so in der Gesamtlaufzeit einnehmen, weil das für mich wirklich dann immer schon eigentlich in die Richtung Hauptfigur geht und gerade auch so, weil ja häufig auch Bösewichte und die Antagonisten sind, werden ja häufig auch als Nebenfiguren aufgefasst. Ja. Das habe ich immer bewusst rausgenommen, weil ich finde eigentlich, selbst wenn der Antagonist nur quasi nur ein Drittel oder ein Viertel oder noch weniger der Filmlaufzeit vorkommt, ist ja doch so integral in der Geschichte, dass er eigentlich für mich auch eine Hauptfigur ist, weil irgendwie Luke Skywalker als Hauptfigur funktioniert auch nur mit Darth Vader.
Ja.
Und du kannst Darth Vader nicht so einfach rausnehmen. Mhm. Deswegen ist für mich Darth Vader auf einer gewissen Art eigentlich auch eine Hauptfigur.
Dann haben wir wahrscheinlich viel zu diskutieren. Ich habe, als ich mir das zusammengesucht habe, habe ich nämlich ich habe es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht als du. Ich habe nämlich die Nebenfiguren, die ich gefunden habe, versucht in Kategorien einzuteilen.
Also, auch interessant, ja.
Also was sie machen sozusagen, das ist, hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch ganz viele andere Tropen, kann man sagen, die Nebenfiguren natürlich bedienen. Ich habe sowas wie Love Interest zum Beispiel rausgelassen, weil ich finde das ein bisschen langweilig. Manche dieser Kategorien überschneiden sich zum Beispiel auch, aber ich habe auch wirklich versucht zu ich habe geguckt, dass es welche sind mit relativ wenig Screentime, ne? Aber es gibt schon. Okay, wir werden es ja sehen. Ihr werdet es ja hören. Bevor wir jetzt noch weiter ankündigen, fangen wir vielleicht auch einfach mal an mit der ersten Nebenfigur, oder?
Ja, möchtest du das oder ich?
Egal, ich kann gerne anfangen mit meiner ersten, wahrscheinlich der offensichtlichsten Kategorie der Nebenfiguren, und zwar einer der offensichtlichsten, habe ich den Comic Relief genommen. Und da natürlich allen voran auf jeden Fall Disney als Meister der Comic Relief Nebenfiguren.
Und die auch eigentlich zu 98-99% immer Tiere sind.
Ja.
Die Comic Relief in den großen Trickfilmen.
Genau.
Die dann quasi die Comic Relief, wenn man es eigentlich 1:1 übersetzen würde oder wollte, ist das Witzfigur oder ist das eigentlich fast zu negativ
besetzt? Nee, ich glaube, es ist ein bisschen negativ, zu negativ besetzt, weil es sind ja nicht nur Witzfiguren. Also es gibt ja auch tragikomische Comic Reliefs zum Beispiel. Die sind, also ich glaube, Comic Relief dienen eher, also so habe ich es eingeordnet, Relief heißt ja Erleichterung, und Comic Reliefs dienen eher tatsächlich dieser, ich sag mal jetzt wirklich komischen Erleichterung, und zwar wenn es um harte Themen geht, die vor allem in Kinderfilmen, deswegen Disney vielleicht als Paradebeispiel, die dann so ein bisschen aus dieser schweren, tiefen Phase rausholen sollen, die dann mit einem Witz oder mit einer Lustigkeit irgendwie die Stimmung aufhellen.
Gerade weil sich diesen Film auch häufig auch mit darken Themen beschäftigt,
ja, genau.
Und meistens und ja die Eltern irgendwie in den ersten 20 Minuten sterben.
Ganz genau.
Und dann braucht und man den Comic Relief, damit die Erleichterung
und
dann doch
und ist. Man kann auch genau. Machen. Und der Prototyp der Disney Comic Reliefs eigentlich sind halt eben Timon und Pumba aus der König der Löwen, weil die tauchen eben auf kurz nachdem Mufasa. Simba, also genau, nachdem Mufasa gestorben ist, Simba seinen Vater verloren hat, von zu Hause gehen muss sozusagen, weil er dafür verantwortlich gemacht wird. Und eigentlich ist das die dunkelste Stunde in dem ganzen Film, könnte man fast sagen. Und das ist vielleicht auch für Kinder nicht ganz so leicht zu verdauen. Und dann kommen eben Timon und Pumba, die dann eigentlich genau der Prototyp sind mit Hakuna Matata, ist eigentlich das die Überschrift über Comic Reliefs. Und da findet man eben ganz viele in Disney. Also Mushu oder Kriki aus Mulan, Fabian und Sebastian aus Ariel, Olaf, Christoph und Sven aus Frozen. Terk und Tantor in Tarzan, die Wasserspeier aus dem Glöckner von Notre Dame, Benny und Björn aus Bärenbrüder, Dory aus Findet Nemo, die aber auch schon wieder sehr tragische Anleihen hat, muss man
und
sagen.
Dann auch wieder zur Hauptfigur geworden
ist. Und auch wieder zur Hauptfigur geworden ist, weil man offenbar gesagt hat, okay, die Dory zieht so, wir können die zur Hauptfigur machen, nicht nur in einem VHS-Release, sondern in einem richtigen Kinofilm. Übrigens auch Baloo im Dschungelbuch ist eine Nebenfigur, eben auch mit Spin-off-Serie Captain Baloo. Und ich habe auch nochmal, damit, das waren jetzt, glaube ich, alles Tiere, wenn man die Wasserspeier auch als Tiere.
Ja, sind ja im Prinzip Gargoyles.
Ja, genau.
Das ist mal jetzt Tier, in
ja,
Anführungsstrichen.
Ja. Oder Fabelwesen, sag ich mal. Ja. Ich habe noch einen Comic Relief genommen, die hat wirklich eine ganz kleine Rolle, die aber total herrlich ist. Es gibt mehrere Comic Reliefs in Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2, aber Edna.
Schade, die hatte ich tatsächlich sogar bei mir aufgeschrieben.
Echt? Ja, ja, die Kostümdesignerin ist natürlich wirklich eine grandiose Nebenrolle, die ohne die, würde ich sogar sagen, fehlt dem Film irgendwas Essentielles nochmal, ne?
Ja, absolut. Also deswegen habe ich auch sofort aufgenommen, weil die ist irgendwie auch ab dem ersten Moment, wo man sie sieht, sofort ikonisch.
Ja,
weil sie
absolut.
Dieses quasi Karl Lagerfeld als Modedesignerin für Superheldenkostüme ist einfach auch eine tolle Idee.
Ja.
Dass es da so eine exzentrische Mode Attitüde, die seinerin gibt, die einfach auch dann halt die Sprüche raushaut und ja. So auch dieses ganz klassische, sie hat einen super harten, eine super harte Schale,
ja.
Super boshaft auch so ein bisschen, so gemein, exzentrisch eben, aber hat auch total einen weichen Kern und kümmert ja. sich um die Familie und gibt dann auch ja in den Szenen, wo sie dann in unglaublichen 1 und 2 kommt, ja auch immer Ratschläge den Hauptcharakteren auf irgendeine Art und Weise und ist ja. da schon für die Story auch wichtig, sie bringt nicht nur Lacher, sondern sie gibt zumindest auch einen kleinen Schubser für ja. die Hauptcharaktere, damit sie vielleicht etwas lernen oder irgendwas machen, womit sich dann die Story weiterentwickelt. Deswegen finde ich das auch ein super, super Charakter.
Und sie ist ja tatsächlich eigentlich für einen Comic, also für einen Comic Relief ist sie eigentlich, also sie ist ja fast für einen MacGuffin im Prinzip im ersten Unglaublichen, jetzt kommt ein Spoiler für einen Film, der 1000 Jahre alt ist, ist sie ja eigentlich verantwortlich, weil dieses ist keine Capes, also sozusagen neue Heldenkostüme bestellen, besteht sie darauf, keine Capes und nennt Beispiele, wie Superhelden von Capes irgendwie, durch Capes irgendwie gestorben sind, weil sie irgendwo eingesogen oder hängen geblieben sind oder so und eigentlich wollen sie gerne Capes haben, aber sie wehrt sich dagegen und macht es und am Ende wird der Hauptbösewicht Syndrom durch sein Cape in eine Flugzeugturbine eingesaugt.
Also hat man auch einen schönen drehbuchmäßig einen ja. großen Schluss oder einen Circle-Schluss gehabt, wo man etwas angekündigt hat und dann auch genau ja. darauf angespielt. Ja. Deswegen ja auf jeden Fall auch ein super, super Charakter. Ja.
Also ich glaube, das Prinzip ist klar und das sind natürlich auch, also ich sag mal, das waren jetzt alles Beispiele aus Animationsfilmen, aber das gibt es natürlich auch in Realverfilmungen, wenn man an irgendwie, weiß ich nicht, an Hangover denkt, ne, und das gibt es auch in Serien ganz viel. Ja. Und es gibt auch Hauptcharaktere, die natürlich immer wieder als Comic Relief dienen. Aber also ja, denkt mal an euren Lieblingsfilm oder Lieblingsserie und achtet mal drauf, oder wenn ihr was guckt, achtet mal drauf, ob es eine Figur gibt, die dafür zuständig ist, immer mal wieder schwere, emotionale, dramatische Momente aufzulösen und die so ein bisschen zu unterbrechen und zu stoppen. So, das ist eigentlich eine wichtige Funktion.
Ja, da war es auch, also den einen Disney-Charakter, den du jetzt noch nicht genannt hast, der eigentlich auch sehr offensichtlich wäre Genie.
Mm.
Ist ja eigentlich auch der Parade. Absolut, ist
sogar,
sogar dann mal kein, also in Menschenform so halbwegs, also er ist ja. natürlich fluide ja. in seiner Darstellung, aber zumindest in seiner grundlegenden Genie-Form sieht er erst immer aus wie ein Mensch, mhm. wie ein blauer Mensch, der ja auch nochmal
ich habe jetzt bei Disney haben wir jetzt natürlich einen als Tier eingeordnet, der kein Tier ist. Christoph ist natürlich ein Mensch.
Ja, ja.
Aber eigentlich, man weiß auch nicht so genau, ja. wer ist Christoph und wer ist Sven.
Das stimmt.
Das Rentier oder der Mensch, who knows.
Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen bewusst, dieser ja, Gag eigentlich. Ja, ja. Auch wenn er als Charakter ja auch im zweiten Teil ein bisschen mehr Fleisch ja. bekommen hat, sozusagen, mehr Charakterstoff. Aber er ist
und
ja immer
noch. Geiles Lied, das
heißt. Und einen geilen Song. Aber auch da spielt ja das Rentier eine große Rolle.
Absolut.
Deswegen, die sind ja eigentlich wirklich eins. Man muss ja. sagen, da hat es ja, ja. Disney so ein bisschen gemacht, wir wollten wieder das Tier-Comic-Relief, ja. aber doch nicht hundertprozentig mhm. nur das, und haben das noch mit den Menschen kombiniert, die ja. einfach zusammen funktionieren.
Ja.
Gut.
Dann leg mal los, was ja. wen hast du noch so?
Ich habe jetzt einen Nebencharakter, der kommt tatsächlich in einem 3-Stunden-Film nur 5 Minuten und 60 Sekunden vor.
Okay.
Und hat es trotzdem auf meine Liste geschafft. Mhm. Und ich muss sogar nur eine Geste und einen Ton machen und ihr, das wissen wahrscheinlich alle, von wem ich rede. Mhm. Deswegen, Lukas, Achtung, welcher Charakter?
Nee.
Nee?
Nee.
Das ist schade. Um meine These gleich zu tun, ja, aber die meisten ja. von euch werden es hoffentlich erkannt haben.
Es liegt an mir.
Es ist Wolf of Wall Street und es ist der Charakter von Matthew McConaughey.
Ich habe Wolf of Wall Street leider noch nicht gesehen.
Da also haben wir
ich bin da der schlechte. Ich bin da ein schlechtes Beispiel.
Aber das Krasse ist, dieser Auftritt, wo er diesen macht, das kommt ja auch im Trailer vor.
Mhm.
Und quasi schon der gesamte Auftritt von Matthew McConaughey ist schon im Trailer zu
ja,
sehen.
Ja.
Und dieser ikonische Moment ist halt da schon zu sehen. Und da wurde schon quasi zu einem Meme. Und jetzt dann natürlich mit dem, wo der ganze Film rausgekommen ist, nochmal mehr, wo man noch ein paar Sekunden mehr dazu gesehen hat.
Ja.
Und was ich an dem Charakter von Matthew McConaughey, also das ist ja relativ am Anfang des Films, kommt diese Szene, wo Jordan Belfort, also gespielt von Leonardo DiCaprio, gerade am Anfang seiner Karriere steht. Er hat gerade angefangen, für die Wall Street, für ein großes Finanzunternehmen zu arbeiten und ist noch ein Grünschnabel. Und Matthew McConaugheys Charakter ist dann quasi der alteingesessene Börsenmakler, der schon quasi das Spiel durchschaut hat und ihm erklärt, dem Jordan Belfort, wie es jetzt zu laufen hat und wie er handeln muss. Und vor allen Dingen, dass er sehr, sehr viel Koks nehmen muss, um diesen Job zu bestehen und sich auch mindestens zweimal einen Tag einen runterholen muss. Mhm. Das erklärt ihm so, um das zu durchstehen. Und er erklärt ihm auch in einem kurzen Monolog, dass dieses ganze Finanzsystem oder die ganze Börse und auch das ganze Wall Street eigentlich nur aus einem Luftschloss ist. Mhm. Also man sagt, es ist wertvoll und sagt, dass diese Aktie so viel wert ist und dadurch ist sie sehr viel wert. Da steckt eigentlich kein wirklicher Wert da und du musst immer verhindern, dass die Person, die Aktie hält, auch diese verkauft, weil dann wird es real. Du musst ihn quasi immer weiter treiben, immer, dass er die Aktie immer weiter hält. Ja. Und in dieser Szene quasi sieht man schon, wohin sich Leonardo DiCaprio entwickelt. Hm. Also das ist quasi, Matthew McConaughey ist der End-Jordan Belfort, der auf den jungen Jordan Belfort trifft.
Ja.
Und deswegen schafft es diese Szene in diesen 5 Minuten 60 quasi schon den gesamten Film vorwegzunehmen.
Okay.
Also in welchem abgefuckten Zustand befindet sich Matthew McConaughey, obwohl er natürlich äußerlich eigentlich total top aussieht, du würdest es nicht sehen, aber man sieht sofort in diesen 5 Minuten 60 wird absolut klar, dass dieser Typ absolut runtergerockt ist und das eigentlich kein Vorbild sein kann. Mhm. Aber, und das kommt dann auch am Ende, wenn er diese macht. Am Anfang macht er das dieser Szene und Leonardo DiCaprio ist erstmal total verwirrt, hä, was machst du da? Dann erklärt er ihm das, hält seinen Monolog darüber, wie das Finanzsystem funktioniert und dann macht Leonardo DiCaprio das auch.
Ja.
In diesem und dann sind sie quasi in einem Rhythmus und damit gab es die Staffelübergabe. Und das ist das eine super wichtige Szene im Film sozusagen, die ein Drehbuch total eigentlich total wichtige Rolle nimmt, obwohl Matthew McConaughey dann verschwindet. Dann absolut gar keine Rolle mehr. Aber das ist dann so ikonisch, so geschaffen und auch so drehbuchtechnisch so clever gemacht, dass man hier schon mal, auch wenn man sagen könnte, hier ist ja eigentlich schon, es verrät quasi, der ganze Film verrät sich hier schon, worauf es auch hinausläuft und was für ein Charakter dann Jordan Belfort wird. Aber das ist ja schön nochmal die gesamte Idee des Films und die gesamte Aussage so wirklich kondensiert auf einen ganz kurzen Moment, der auch wirklich auch super witzig ist. Also Matthew McConaughey, der haut auch ein paar Sprüche raus. Die kann ich auch gar nicht so nachmachen, seiner ganz typischen Art und Weise, wie er dieses Finanzsystem erklärt. Deswegen ist das ein absoluter Höhepunkt, irgendwie ein Highlight und irgendwie auch so ein Scene-Stealer, wie man so schön sagt. Also Matthew McConaughey reißt sich wirklich für diese 5 Minuten 60, reißt er sich komplett an diesen Film und verschwindet dann wieder und sagt sich, gut, ich habe meinen Job erfüllt. Das Lustige ist, er hat das auch improvisiert, dieses weil er hatte das tatsächlich irgendwie in seinem Schauspielwesen, macht er das manchmal, bevor er eine Szene dreht, macht er sich selber, um sich quasi einzustimmen und seine Stimme zu finden. Und sein Poweranker, wirklich, das zu sagen. Und das hat Leonardo DiCaprio wohl irgendwie entdeckt und hat gesagt, hey, willst du das nicht mal irgendwie in den Film mit einbauen? Und gesagt, okay, machen wir das mal für einen Take.
Ja.
Und dann die Szene ist dann quasi improvisiert und war dann wirklich eins der Highlights. Deswegen finde ich das so ein Nebencharakter, der irgendwie wirklich, den könnte man komplett rausstreichen, die ganze Szene könnte man rausstreichen. Der Film hätte eigentlich auf dem Papier erstmal nichts verloren, aber dann irgendwie doch in der Gesamtschau dann doch so viel. Und gerade dieses nochmal kurz zusammenfassen, des gesamten Filmaussage finde ich dann so stark, dass ich diesen hier gerne mal auflisten wollte.
Ja, also wie gesagt, ich kenne ihn leider nicht, weil aber klingt spannend, vor allem wenn man das. Ich finde es immer gut, wenn die dann, obwohl sie kurz auftreten, wie auch bei Edna, ne, dass die dann halt für die Handlung eine wichtige Rolle spielen. Oder nicht nur für den Plot, sondern auch für die Analyse dann am Ende.
Ja.
Spielen. Ich habe auch noch was anderes, wo das mit Geschichte vor allem zu tun hat. Ich habe nämlich noch mal so eine lockere Kategorie. Und zwar der oder die mit der interessanten Nebengeschichte. Die fast sogar ein bisschen interessanter ist als die Geschichte des Hauptcharakters, in manchen Fällen zumindest. Oder in den beiden Fällen, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe nämlich Furiosa aus Mad Max Fury Road, die eigentlich, finde ich, die viel interessantere Nebengeschichte hat, ja auch als eine von diesen Frauen gehalten worden ist, die sich nur vermehren sollen und Milch geben sollen und so weiter, die sich dann aber rausgekämpft hat und am Ende so eine eigentlich fast noch stummere Kämpferin ist als Mad Max. Und die auch viel mehr aushalten musste vorher, hat man so den Eindruck. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ein Nebencharakter eigentlich eine viel größere oder eine viel interessantere Backstory hat als der Hauptcharakter. Und Oren Ishii aus Kill Bill beispielsweise, habe ich auch so, um mal was ganz anderes zu nehmen, dargestellt von Lucy Liu, die ja die erste, glaube ich, ist, die getötet wird von vom Hauptcharakter. Und Kill Bill ist ja einfach nur, würde ich sagen, ein Revenge-Film. Und sie rächt sich ja im Prinzip nur, also der Hauptcharakter ist ja im Prinzip war ja Teil von so einer Attentatsgruppe, wo auch Oren Ishii dabei war, und sie haben sie sozusagen, weil sie sich davon abgespaltet hat, haben sie sozusagen gedacht, sie töten sie. Dabei ist in Anführungsstrichen nur ihr Kind gestorben, denkt man. Und sie wacht irgendwann auf im Krankenhaus und kämpft sich ins Leben zurück und rächt sich dann an allen ehemaligen Mitgliedern dieses Attentatskommandos Tödliche Viper. Und die erste eben, Oren Ishii, alias Lucy Liu, und die hat eigentlich, und das finde ich so spannend, da wird ihre Vorgeschichte wird ein bisschen, ein bisschen extravaganter erzählt. Sie ist, glaube ich, chinesisch-japanischer Abstammung, wächst in Japan auf, und das Ganze, also ihre ganze Kindheitsgeschichte sozusagen und Vorgeschichte wird in Form eines Animes erzählt, innerhalb dieses Kill Bill-Films, und der startet dann einfach so. Toll animiert, wie ihre Eltern eben umgebracht wurden von einem Boss von Mitgliedern der Yakuza, Boss Matsumoto, an dem sie sich später dann auch rächt, den sie später umbringt, und das eben alles, also ihr Weg zur Killerin sozusagen wird in der Hand, wird als Anime erzählt, produziert von Production IG, die unter anderem Ghost in the Shell gemacht haben, aber auch Psychopath jetzt in den letzten 10 Jahren, und also ein großes Produktionsunternehmen. Und das ist der erste Teil, und der zweite Teil auch so eine ikonische Szene, die dann wieder in real gespielt stattfindet, wie sie dann irgendwie selbst ein Boss ist, der Yakuza, und dann einfach Leute köpft, die Sachen sagen, die ihr nicht gefallen an so einem großen Tisch, und die dann auch einen ganz dramatischen Tod am Ende hat in so einem japanischen Garten mit Schnee und so. Und die ist, würde ich sagen, die ist zwar eine Feindin, ne, aber nicht so eine klassische, glaube ich, wie du das vorhin gemeint hast, sondern die ist schon einfach ein Nebencharakter, der aber Tiefe bekommt durch diese Vorgeschichte, wo man dann am Ende, muss man sagen, tatsächlich, auch wenn alles, was wir heute von ihr sehen, sie natürlich als absolut böse und gefühlskalt und emotionslos dastehen lässt, wo man aber trotzdem durch das, wie es erzählt ist, am Ende denkt so, eigentlich hat es ein scheiß Leben gehabt und eigentlich ist es traurig gewesen. So,
so ein bisschen eine Tragik
dafür. Eigentlich ist es ein tragischer.
Das ist ja auch so Standard im erzählerischen Mittel, dass man so Bösewicht auch ein bisschen erklärt, dass er irgendwie eine tragische Backstory,
ja,
und damit ist er nicht nur das absolute Böse, auch wenn das mal sehr, also das kann ja auch ein effektives dramaturgisches Mittel sein, aber ja, heutzutage ist es ja sehr in, das nochmal mehr zu erklären.
Wobei ich hab da auch den Eindruck gehabt, dass es da gar nicht, dass der Film das gar nicht so rechtfertigt oder erklärt, sondern sie ist einfach sie ist böse. Da kann man gar nichts sagen. Und sie war auch immer irgendwie böse. Ich meine, ne, es wird jetzt nicht gesagt, oder zumindest habe ich immer den Eindruck gehabt, es wird jetzt nicht gesagt, okay, ihre Eltern sind umgebracht worden und sie hat nur Leid erfahren und deswegen ist sie böse, sondern sie ist halt einfach schon immer so. Also ich meine, wir kennen sie ja, wir wissen ja nicht, wir kriegen ja keine Informationen, wie sie als Kind drauf war, aber sie war dann einfach schon immer auch, eigentlich ist sie ein Spiegel für den Hauptcharakter, die eigentlich nur auf Rache aus ist die ganze Zeit. Ist
eigentlich nicht so viel anders als die Hauptfigur.
Gar nicht. Aber ich finde, ihre Backstory wird besser erzählt als die der Hauptfigur.
Weil es durch ein Anime ist.
Nee, auch. Ja doch, das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber ich finde, bei Kill Bill hat ein ganz großes Problem. Ich finde, der Hauptcharakter, also von Uma Thurman gespielt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
Die Braut.
Also das heißt ja, sie heißt die Braut, aber sie hat auch, glaube ich, einen Namen.
Ah, ich glaube, dann ist auch für Hardcore-Fans, die
immer einmal erwähnt wird. Genau, die Braut, finde ich, bleibt die ganze Zeit ein bisschen blass. Aber der ganze, also die ganzen Filme sind,
aber das kannst ja,
man muss sagen, die ganzen Filme sind rückblickend. Ich habe die damals immer sehr, 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 sehr gemocht. Mittlerweile finde ich sie ein bisschen flach, kann man das so sagen?
Kann man, ja, klar. Ja, ich meine, das ist ja auch bewusst, so auch gerade eine flache Hauptfigur, das finden wir ja ganz, ganz, ganz häufig. Also meistens ist ja eigentlich das auch ein Standardmittel, quasi die Hauptfigur ein bisschen uninteressant durchaus zu machen, die eine Entwicklung auch macht, aber die total offensichtlich ist. Harry Potter, Luke Skywalker, auch Indiana Jones oder so zum Beispiel, die haben ja alles nicht die tiefsten Backstories oder so. Und das sind ja nicht mal bei all diesen Geschichten nicht mal unbedingt, wo man sagt, das ist mein Lieblingscharakter. Also die meisten werden wahrscheinlich sagen, Han Solo ist mein Lieblingscharakter bei Star Wars, weil er hat einen Charakter. Luke Skywalker ist ja auch sehr, sehr dünn, was das anbelangt. Das hat er erst mit ein paar Filmen, die noch nachgekommen sind, hat er ein bisschen mehr Stoff bekommen. Aber das ist ja, glaube ich, gerade so, weil dann Wahrscheinlich wäre das dann auch too much. Das ist wahrscheinlich eher was für eine Serie heutzutage, wo man sagt, wo die Hauptfiguren auch entsprechend komplex sein dürfen. Aber also gerade diese klassischen, auch gerade so eine Rachegeschichte, lebt ja auch davon, dass die Stakes sind super klar. Du hast mir das angetan, deswegen tue ich dir das jetzt als Gegenteil an. Da brauchst du gar nicht so viel mehr erklären, weil das macht natürlich, verstehst du sofort, aber es ist natürlich trotzdem nicht so, da macht natürlich so eine Nebenfigur, wo noch gesagt wird, ja, der wird das jetzt angetan, aber das kriegst du auch noch so ein bisschen hinterher. Diese Background-Geschichte erklärt ja das nochmal so ein bisschen, woher diese Nebenfigur jetzt kommt. Das reichert es natürlich total an.
Ja. Also ich finde, wie gesagt, ich finde, das war eine interessante, oder die ist mir zumindest im Hinterkopf geblieben. Ja, kann man so sagen.
Bei Furiosa ist ja auch der interessante Punkt, dass sie ist ja eigentlich auch von der Screentime ja genauso häufig zu sehen wie Max. Also eigentlich der Mad Max, der auch hier im Titel ist. Und da wurde ja auch häufig, damals wo der Film rausgekommen ist, ja gesagt, dass es ja eigentlich ihr Film ist.
Ja, genau.
Das stimmt ja auch eigentlich, weil Max ist ja auch, der ist ja absolut blass. Auch ganz bewusst blass gelassen, der auch eigentlich gar nicht erklärt, woher er kommt. Er kommt ja wirklich original in den Film rein, beteiligt sich an dieser Megaflucht und sagt dann Tschüss am Ende des Films. So, ich habe meinen Job erledigt. Ja. Ich ziehe weiter. Deswegen ist er natürlich ist ein bisschen wie in einem Videospiel der stumme Protagonist. So ein kleines bisschen äquivalent.
Auf jeden Fall.
Der so ein bisschen, wo sich jede Zuschauerin so ein bisschen reindenken kann.
Das ist ja auch, das kann ja auch durchaus der Sinn von sowas sein. Ne? Dann mach doch mal weiter. Ich habe später noch einen Charakter von Quentin Tarantino, der ganz anders gelagert ist, aber auch ein Nebencharakter ist.
Okay. Dann mache ich mit Call Me By Your Name weiter. Hast du den gesehen?
Wir haben den sogar zusammen. Ich habe ihn aber gesehen. Ja.
Okay. Also ein Liebesfilm, wo ein junger Erwachsener quasi so Coming-of-Age-Geschichte zum ersten Mal so seine Sexualität erkundet und dabei auch einen jungen Mann auch kennenlernt und sich dort eine Liebesgeschichte entfaltet im wunderschönen Italien der 80er Jahre, glaube ich, oder 70er, 80er Jahre. Und dann aber diese Liebe am Ende, so viel kann ich spoilern, nicht positiv endet, weil es ist quasi nur eine Sommerliebe, die einen Sommer lang hält. Und wir brauchen dann am Ende des Films, haben wir jetzt das tragische Ende und wir müssen das aber irgendwie versuchen abzuschließen. Wie können wir so einen eigentlich tragischen Film, wo am Ende ja jetzt eigentlich auch um schöne Dinge geht, weil es geht auch darum, dass dieser junge Mann der Sohn von einer Künstlerfamilie erstammen und die sich auch sehr um Kunst und Kultur die sich die ganze Zeit unterhalten. Und wie können wir das Ganze eigentlich hinter diesem schönen Gemälde, wie können wir das denn eigentlich jetzt beenden? Und deswegen brauchen wir eine Vaterfigur, die das Ganze mal auf den Punkt bringt, sozusagen, und das Ganze abschließt und dem Sohn erklärt, hey, Liebe ist wunderschön, aber Liebe kann auch super schmerzhaft sein.
Ja.
Und der Auftritt von Michael Stuhlbarg als Vater.
Den hatten wir auch schon in Quizzes drin.
Genau, das war glaube ich auch das Jahr, wo er irgendwie in drei oder vier anderen Großproduktionen.
Ohne
dass man ihn erkannt hat, weil er immer eine Nebenrolle zu sehen ist. Also er ist sehr, sehr selten, hat der wirklich mal eine Hauptrolle. Aber hier wirklich brilliert er in einer kurzen Szene auch nur. Er ist natürlich im gesamten Film über zu sehen, weil er ist sozusagen der Professor, der auch den jungen Mann sozusagen einlädt zu sich in die Familie und dann seinen Sohn kennenlernt.
Ja.
Und das sozusagen ausschließlich, sieht man ihn über den gesamten Film eigentlich auch, aber seinen eigentlich großen, wirklichen Auftritt und seine große Funktion ist eigentlich bloß am Ende, wo er dann seinen Sohn quasi erklärt, hey, ich habe das gesehen, du hast, diese Liebe ist zerbrochen, aber bitte, er sagt das, glaube ich, so schön, pass darauf auf, dass sich keine Narben bilden oder so.
Ja.
Oder lass es niemals zu, dass das, was du gerade empfindest, lass es vollkommen zu, lass diesen Schmerz vollkommen zu, versuch es nicht irgendwie in dich hineinzufressen, weil dann entstehen Narben und das wäre so viel schlimmer. Das ist wirklich so, glaube ich, der geht wahrscheinlich auch nur so 4-5 Minuten, diese Szene, aber die ist so herzerwärmend, so verständnisvoll, weil wie man sich es immer wahrscheinlich gewünscht hätte, wenn man selber so Liebeskummer empfunden hat, was auch irgendwie auch nur in so einer Filmrealität funktionieren kann, wo irgendwie ein Charakter die perfekten Worte findet, um das irgendwie halbwegs ertragbar zu machen. Aber Michael Stuhlbargs Vaterfigur schafft es dann irgendwie auch, dass er diese väterlich distanzierte Weisheit auch trotzdem so ein bisschen ausschreit, wo er trotzdem sagt, hier, das ist mein Ratschlag. Und irgendwie bringt das für mich den Film auf so ein dramaturgisches Ende, wie es perfekt halt passt, damit dieser Film auch sich so entlässt. Weil das ist natürlich auch nicht das Ende, muss man sagen. Also es ist noch irgendwie dann 2-3 Minuten später ist dann wirklich das Ende, wenn dann die Hauptfigur wirklich nochmal weint. Aber man wirklich merkt, er verarbeitet den Schmerz und er lässt den Schmerz zu.
Ja.
Also hat die Rede von Michael Stuhlbarg hat funktioniert. Das finde ich irgendwie so einen beeindruckenden Moment, der diesen eigentlich wunderschönen Film über Liebe dann doch nochmal zu einem tragisch schönen Moment auch macht, auch wenn es schlimm ist, ja, und es selber man als Zuschauer selber diesen Schmerz zulassen kann. Ja. Deswegen finde ich, das ist eine sehr tolle Integration, auch wenn es endlich quasi nur durch einen Monolog quasi, ja, wurde diese Figur für mich erinnerungswürdig. Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen, ich habe Martins Laptop gerade aus Versehen fast umgeschmissen. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch ein Film, den man jetzt gut gucken kann, wenn es so ein bisschen wärmer wird, wenn sich so ein bisschen Urlaubsfeeling ein. Also das, ja, kann man sich, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, holt den mal nach, wenn ihr Lust auf sowas. Das
passiert eigentlich auch nicht viel im Verlauf, nee, des Films, meistens nur schöne Menschen, die sich unterhalten, ja, über Kunst und Kultur.
Wenn ihr so ein bisschen auf Lust auf Melancholie habt, dann, ja, startet mal den Film.
Relativ kühlen Sommerabend, wenn es möglich, ja, ist, ja, dann passt er perfekt, glaube, ja, ich.
Ich habe eine weitere Kategorie, und zwar die Supporter. Die dafür da sind, also Supporter sind es ja eigentlich alle, ne, die Nebenfiguren, aber wirklich Supporter im Sinne von eine Art vertraute Person für die Hauptfigur, die dafür da ist, so die besonderen Merkmale der Hauptfigur rauszustellen oder vielleicht ihr Handeln dann nochmal in eine andere Bahn zu lenken oder ihr mal so ein Stichwort zu geben, wie man vielleicht mal, ja, wie man vielleicht mal entscheiden könnte eventuell. Und da habe ich ein relativ aktuelles Beispiel, also das kennst du sicherlich nicht, wenn du nicht jetzt am Wochenende verstärkt auf Netflix unterwegs warst und japanische Realserien angeschaut hast. Und zwar The Days ist das Beispiel. The Days ist eine neue Netflix-Serie mit 8 Folgen zur Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 in Japan. Es gab schon einen Film dazu, der war aber allerdings eher vergessenswürdig, von vor 2 Jahren oder so. Und jetzt, also natürlich die Medien haben getitelt The Days, das japanische Tschernobyl, Fragezeichen. Und wenn ihr das Filmmagazin schon lange hört, wisst ihr, dass wir Tschernobyl sehr gefeiert haben, als es rauskam. Es ist natürlich kein Tschernobyl, also dieses Budget hat es gar nicht. Aber es hat andere Vorzüge. Es ist eine sehr gute Serie, empfehle ich sehr. Gibt es nicht synchronisiert, muss man sich mit Untertiteln anschauen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Es geht quasi von dem Zeitpunkt der Katastrophe, also vom Zeitpunkt des Erdbebens. Die Katastrophe passiert ja im Prinzip dann erst Stück für Stück in den nächsten Tagen, deswegen heißt es auch The Days, bis dahin, wo man eine Zukunftsperspektive hat und so ein bisschen in die Richtung schauen kann, okay, wie geht's jetzt in der Zukunft weiter? Spoiler, wie im realen Leben, es wird noch Jahrzehnte weitergehen. Aber es zeigt es ganz gut und es zeigt auch nochmal diese Bürokratie, es zeigt eigentlich das, was in der japanischen Verwaltung schiefgelaufen ist und in der Politik schiefgelaufen ist und warum die Leute, die wirklich in diesem Atomkraftwerk gearbeitet haben, die einzigen sind, die das absolut Schlimmere verhindert haben und ihnen von außen eigentlich die ersten Tage lang niemand geholfen hat, weil alles so gelähmt war, dieser Apparat mit der Bürokratie so gelähmt war, dass all diese Runden sinnlos waren und nichts dazu beigetragen haben, dass ein Tropfen Wasser auf so einen schmelzenden Reaktor drauf gedingst wird. Also so ein bisschen zumindest. Natürlich gab es dann Militär, das geschickt wurde und so weiter. Also empfehle ich sehr, wenn ihr zum Beispiel mal den Godzilla, also Shin Godzilla geguckt habt von 2016, der ja auch diesen Fokus auf die Bürokratie hat. Wenn ihr den gut fandet, dann werdet ihr auch diese Serie gut finden. Wobei die Serie auf diesen es gibt ja eigentlich 3 Quellen für das, was passiert ist. Es gibt keine richtige, offizielle, ganz große Aufarbeitung. Es gibt nur so eine kleinere, ja, offizielle Regierungsaufarbeitung, die ist auch Teil der Quellen. Dann gibt es von dem Hauptcharakter tatsächlich aus der Serie, dem Chef von Fukushima, der das damals organisiert hat, gibt es Memoiren von dem Masao Yoshida, also Yoshida heißt er ob er jetzt in echt Yoshida heißt, weiß ich gar nicht, aber Yoshida heißt er in der Serie und der hat Memoiren geschrieben, ist mittlerweile schon gestorben, man weiß nicht so hundertprozentig, ob an den Folgen der Katastrophe oder ob er, weil er sein Leben lang geraucht hat, Krebs bekommen hat. Aber das ist die zweite Quelle und die dritte Quelle im Prinzip ist ein Journalist, der ein Buch rausgebracht hat, der mit über 100 Arbeitern, die an den ersten Tagen dort beteiligt waren, Interviews geführt hat. Das sind die Quellen dieser Serie und die sind relativ akkurat. Natürlich, sie haben die Namen geändert, die Firma, die quasi verantwortlich ist, heißt nicht TEPCO, sondern TOEPCO. Sehr okay. Also lässt natürlich keine Vermutung
Nein, zu. Nein, wer? Basiert auf nicht wahren Ereignissen.
Nee. Also doch, das steht am Anfang tatsächlich da, basiert auf wahren Ereignissen. Und da gibt es eben eine Figur, die hat es wohl, also die hat es in Grundzügen auch in echt gegeben, aber wirklich nur in Grundzügen, weil das, die ist viel, viel dazu erfunden im Prinzip. Also die Dialoge sind natürlich in großen Teilen erfunden. Und zwar Kinoshita heißt der Mann, ist sozusagen die rechte Hand von dem Hauptcharakter Yoshida, gespielt von Takuma Otoo. Und der ist für mich der Inbegriff des Supporters. Also der ist eine relativ sympathische Figur, die aber sozusagen also der erste Ansprechpartner für die Hauptfigur ist, der dann auch in dem Fall auch die Befehle der Hauptfigur in Angriff nimmt und die verteilt unter allen, aber trotzdem auch so ein Vertrauen von der Hauptfigur genießt und so eine Art Berater ist. Und es gibt dann auch so in der Mitte der Serie noch so eine Stelle, wo er selbst sozusagen eine Idee hat und die dann auch durchsetzen muss, wo er sich selber auch in Gefahr begibt und das will die Hauptfigur nicht und ihn dann überzeugen muss und so. Also das ist ein sehr spannendes Verhältnis zwischen den beiden und ohne den würde ich fast sagen, hätte die Hauptfigur nur halb so viel Tiefe gehabt. Also schon auch Tiefe gehabt, die Serie hat auch andere Vorzüge, aber ohne diese Nebenfigur hätten wir ein wesentlich schlechteres Bild von der Hauptfigur, muss man sagen. Hm. Also das ist für mich so der typische...
Hätte man quasi der Hauptfigur auch die Charakterzüge dieser Nebenfigur geben können? Hm. Hätte auch funktioniert?
Ich würde sogar fast sagen, dass die beiden sich gar nicht so unähnlich sind.
Deswegen jetzt die Frage, ob sie quasi auch eine Figur sein können.
Ob dieses Konvolut vielleicht sogar eine Figur ist, aber man muss es, dadurch, dass man es natürlich auf den Bildschirm bringt, braucht man, glaube ich, dieses Hin und Her zwischen den beiden. Und eben, also ich sag mal, es geht dann irgendwann darum, dass diese Nebenfigur eben auch in den Kontrollraum von Block 1 und 2 will. Weil er die gut kennt, weil er, bevor er sozusagen administrativ gearbeitet hat, 10 Jahre lang auf diesen beiden Blöcken gearbeitet hat und die wie seine Westentasche kennt und dort hin will und dort helfen will. Und das hätte man natürlich nicht in einer Figur machen können, weil also Yoshida ist nachweislich natürlich nicht aus dem Befehlszentrum rausgekommen, sag ich mal. Übrigens auch crazy, das wird auch dargestellt, die sind ja da wirklich über Wochen in diesem Kernkraftwerk gewesen. Ich will nicht wissen, also sie haben dann so eine Szene, wo das auch dargestellt wird, ich will nicht wissen, wie es dort auf den Toiletten gerochen haben muss und was weiß ich. Also diese Leute haben dort gelebt und die ganze Zeit eigentlich 24/7 gearbeitet, um dort Schlimmeres zu verhindern. Es ist wirklich einfach unbegreiflich, was da passiert ist 2011. Deswegen empfehle ich die Serie auch sehr, weil man kann sich das nicht vorstellen. Es ist nochmal ganz anders gelagert als Tschernobyl. Nicht nur als die Serie Tschernobyl, wie die erzählt ist, sondern auch wie die Abläufe waren. Wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, die sind so ein bisschen von der Reaktion, wie Staaten reagieren, ne, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Auf der einen Seite wird die Sowjetunion dargestellt, auf der anderen Seite wird Japan als demokratischer Staat, natürlich als bürokratischer Staat auch dargestellt. Wie unterschiedlich diese, war ja historisch auch so, diese Reaktionen ausgefallen sind. Ich meine, es waren ja auch unterschiedlich gelagerte Ereignisse, aber es ist einfach Wahnsinn, was damals passiert ist. Also erstmal natürlich, dass ein Kernkraftwerk so gebaut worden ist, dass es überhaupt passieren kann, dass es tagelang komplett ohne Strom bleibt. Das ist schon, da müssen sich einige wirklich ankreiden lassen, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite auch, was für eine menschliche Aufopferung das bedeutet hat, dass dort eben nichts Schlimmeres passiert. Und das ist ja, es gab sogar Leute, das wird auch dargestellt, auch dieser leitende Angestellte, auf dem dieser Nebencharakter basiert, ist einer von denen, die, nachdem sie das Erdbeben erlebt haben sozusagen, die eigentlich frei hatten und gesagt haben, nee, ich muss jetzt schnell ins Atomkraftwerk fahren, mal gucken, ob ich helfen kann.
Mhm. Also sozial selbst aufopferung, was ja auch so typisch in vielen japanischen Erzählungen auch so ist, oder was? Ja. Also diese Erzählung, dass man sich der Gesellschaft quasi aufopfert.
Offenkundig gibt es das ja auch.
Und gibt es ja halt auch, weil es ja, das ist auch ganz interessant, ne? Das wird in den Geschichten natürlich so erzählt.
Ja.
Und das spiegelt sich dann auch in der Gesellschaft so wieder. Das ist natürlich das Henne-Ei-Problem, was war zuerst da?
Ja, ja.
Aber irgendwie bedingt sich das auf jeden Fall beides. Das ist dann zum Beispiel anders als in vielen westlichen Erzählungen, wo dann irgendwie ein heroischer Held quasi kommt und um es alle vom Bösen zu retten, sondern in östlichen, fernöstlichen Geschichten ist es dann häufig, dass sich quasi mehrere Personen quasi der Gesellschaft
aufopfern
und das auch gar nicht in der Mittelpunkt stehen wollen dafür.
Tatakae. Und auf jeden Fall, diese Serie hat auch noch mehr interessante Nebencharaktere, weil die meisten Figuren eigentlich in dieser Serie Nebencharaktere sind. Ne? So ein bisschen mehr Fokus liegt auf Yoshida, aber eigentlich sind es sonst fast alles Nebencharaktere, muss man sagen, wo auch viele der Nebencharaktere auch echt viel Zeit bekommen, ohne dass ihre Geschichte erzählt wird oder so, sondern weil sie einfach was zu tun haben. Und da gibt es dann zum Beispiel den einen Mittelsmann, den stellvertretenden Chef von Toepco, der auch eine interessante Charakterentwicklung ausmacht. Oder auch der Premierminister von Japan, der sehr, wie nennt man das, wenn man immer ausflippt und
cholerisch.
Sehr cholerisch, danke, genau. Der sehr cholerisch ist und hat auch einen anderen Namen, aber basiert natürlich auf dem Premierminister Naoto Kan, der damals an der Macht war, der auch sehr cholerisch gewesen sein soll. Also wenn man sich spannende Nebencharaktere anschauen will, dann kann man sich...
Haben wir nicht nur coole Nebenfiguren, sondern auch gleich einen Serientipp.
Kann man sich The Days anschauen.
Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich mal weiter mit einem kleinen Anschluss zu Matthew McConaughey, so ein bisschen von der Herangehensweise, wie man eine Nebenfigur zeichnen kann. Da hatte ich ja gesagt, das ist quasi eine Nebenfigur, die schon vorwegnimmt, wohin sich der Hauptcharakter entwickelt. Mhm. Jetzt bei meinem nächsten Beispiel ist es erstmal ähnlich so. Es sieht am Anfang so aus, hier, das ist, dahin entwickelst du dich hin als Hauptfigur, aber dann im Verlauf des Films lernt man eben genau das, will die Hauptfigur verhindern. Sie möchte nicht so werden wie diese Person. Und trotzdem ist diese Person nicht das absolute Böse, sondern ist sogar eins der Comedy-Highlights im Film.
Ja.
Das ist nämlich Emily aus Der Teufel trägt Prada.
Ja.
Gespielt von auch Emily Blunt, die quasi die erste oder Senior-Assistentin von Meryl Streep ist in diesem Film, also von der großen Modedesign- und Chefredakteurin dieses Modemagazins, wo dann die Hauptfigur Anne Hathaway anfängt zu arbeiten. Und Meryl Streep ist natürlich, wie der Titel schon sagt, ist quasi der Teufel. Herrische, absolut furchtbare Person, die ihre Mitarbeiterinnen komplett alle ausnimmt.
Echt eine absolutistische Herrscherin.
Absolutistische Herrscherin, Monarchin, wirklich, wie es im Bilde steht. Und Emily Blunt hier, die erste Assistentin, die ist quasi schon viele Jahre arbeitet dort für dieses Modeunternehmen und hat sich quasi ihr schon komplett untergeordnet, hat schon dieses Credo dieser Ellenbogengesellschaft innerhalb dieser Redaktion komplett angenommen, ist total gehässig, oberflächlich und dann natürlich auch Anne Hathaways Figur total feindlich gesinnt gegenüber, weil sie ist eine Konkurrentin. Sie möchte auch Assistentin von Meryl Streep werden und beide, davon profitiert natürlich auch Meryl Streep, weil sie dann natürlich sich jeder in ihrem Sonnenlicht scheinen möchte und in ihrer Gunst und um ihre Gunst kämpft, um endlich auch wahrgenommen zu werden. Und deswegen im Verlauf des Films wird aber Anne Hathaway so ein bisschen, nimmt diese Gehässigkeit von Emily Blunt so ein bisschen an, um halt irgendwann in der Gunst von Meryl Streep aufzunehmen. Aber in einem Scheinmoment erkennt sie dann, fuck, was habe ich hier eigentlich getan? Ist eigentlich falsch und ich möchte doch nicht so werden. Und da erfüllt natürlich Emily Blunts Charakter eine ganz große Funktion innerhalb des Films, um das bildlich zu machen, wohin man sich entwickeln kann. Gleichzeitig ist sie aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist sie nicht total bösartig, also sie ist natürlich bösartig im Film, aber nicht so übertrieben bösartig, dass sie nicht sympathisch ist dabei. Man versteht sie trotzdem, woher sie kommt, und sie macht auch gleichzeitig eine Entwicklung durch. Sie lernt dann quasi auch, sich ein bisschen Meryl Streep zu widersetzen und dann halt auch ein bisschen Sympathien zuzulassen, sag ich mal. Am Ende des Films wird das auch nochmal ein bisschen deutlich.
Ja.
Und sie hat auch einfach, man muss wirklich sagen, auch eine tolle Chemie mit allen der Figuren. Also gerade auch mit Anne Hathaway, auch mit Meryl Streep vor allen Dingen und aber vor allen Dingen mit Stanley Tucci, der halt einer der Designer auch mitspielt in dieser Redaktion, weil die sich gegenseitig auch so die Kommentare hin und her werfen und die Sticheleien. Mhm. Emilys Charakter hat ja auch wirklich auch so Sätze für die Ewigkeit, wie ich bin nur noch eine Magen-Darm-Erkrankung von meinem Traumgewicht entfernt. Das sind auch so, das ist einfach auch natürlich großartig geschrieben, aber Emily Blunt bringt das wirklich nochmal sehr schön auf den Punkt und ist innerhalb so eines Comedy-Films, einer bösen Satire, ist das wirklich eine Figur, die halt erzählerisch eine total wichtige Funktion erfüllt, gleichzeitig aber als Comedy, als Comic Relief ja auch funktioniert. Sie sorgt für viele Lacher, gleichzeitig ist sie aber als Charakter auch noch so stark, dass sie auch eine Wandlung durchmachen kann und das auch glaubwürdig ist. Mhm. Weil sie wird ja auch im Verlauf des Films wird ja quasi von einem Auto angefahren, landet im Krankenhaus. Das ist dann für Anne Hathaway quasi der Punkt, hey, fuck, was habe ich eigentlich getan? Oder woran hat das eigentlich geführt, dass jetzt eine Person sich verletzt hat? Das funktioniert halt alles auch noch auf einer menschlichen Ebene. Dass das für mich auch so ein Nebencharakter ist, der hätte gar nicht so gut sein müssen oder hätte gar nicht so gut ausgearbeitet sein müssen. Der Film hätte trotzdem funktioniert, aber der funktioniert dann am Ende auch trotzdem noch mal so gut, gerade als Komödie, dass wirklich dieser Charakter ich noch mal besonders betonen möchte. Auch Meryl Streep könnte man ja sagen, ist eigentlich auch,
ist ja auch ein Nebencharakter.
Eigentlich nicht, aber da habe ich ja gesagt, das ist für mich so ein bisschen, weil es die Antagonistin ja ist, ist eigentlich auch so wichtig für diese Geschichte, dass sie eigentlich auch eine Protagonistin ist. Ja. Und sie war ja sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar für einen Oscar nominiert für diese Rolle als beste Hauptdarstellerin. Ja. Ich glaube, sie ist sogar von den Academies zumindest als Hauptdarstellerin zumindest eingetragen.
Dann wirst du bei mir bei den nächsten, also es sind eigentlich, also was heißt zwei Kategorien, das ist, ich sehe es als Doppelkategorie, wirst du wahrscheinlich auch Streitpunkte finden. Ich habe nämlich, also ich habe so ein bisschen geteilt, die Rivalin oder der Rivale slash bester Freund. Und es ist also die eine,
Frenemy.
Das ist also der Frenemy, das ist die eine Hälfte und das andere der Enemy. So. Es gibt da, finde ich, durchaus Nebencharaktere, die sich aber dann, weil diese Chemie sich dann zwischen den Charakteren so gut entwickelt, dann teilweise auch zu Hauptcharakteren werden, gerade wenn es um Serien geht. Ne? Klassisches Beispiel, finde ich, für mich ist Vegeta aus Dragon Ball, der am Anfang ein ganz klarer Gegner ist, dann immer mehr zum Rivalen wird und irgendwann dann einer der Hauptcharaktere wird. Dann hast du halt in der Serie dafür Zeit. Ich finde zum Beispiel auch Sasuke aus Naruto ist für mich auch, also bei dem ist es ein bisschen umgedreht, der ist am Anfang einer der Hauptcharaktere und irgendwann verschwindet der und ist im Prinzip taucht fast gar nicht mehr auf, bis dann irgendwann später dann wieder da ist. Deswegen würde ich ihn aber auch als Nebencharakter einteilen, weil er wirklich flächendeckend nicht stattfindet. Ich habe aber auch noch vielleicht ein Beispiel aus der realen Welt und zwar, da kann man aber wahrscheinlich auch streiten, ob das eigentlich ein Hauptcharakter ist, und zwar Niki Lauda aus Rush, gespielt von Daniel Brühl. Er hat zwar wirklich sehr viel Screentime und er ist der direkte Rivale des Hauptcharakters und die beiden funktionieren natürlich nur zusammen, darum geht ja der ganze Film. Ja, aber
eine Rivalität, eine ganz große.
Ja, eben, aber er ist trotzdem der Nebencharakter, finde ich, weil wir kriegen von ihm nur nebenbei was mit, fast schon, würde ich sagen. Er spielt immer er spielt immer eine Nebenrolle. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn guten Gewissens als Hauptcharakter mit einordnen würde. Aber er ist für mich der typische Frenemy. Das merkt man dann auch natürlich an der Geschichte, dass diese Rivalität, also sie wären nie Freunde, aber dass diese Rivalität dann über eine typische Filmfeindschaft hinausgeht, würde ich fast sagen, weil ja, also es ist natürlich dramatisierte Realität, glaube ich. Der dann aber natürlich auch ordentlich drunter leidet unter dieser Rivalität, weil er dieses Höher, Weiter, Schneller dann irgendwann für ihn nicht mehr funktioniert. Ob das denn echt so war, who knows, aber Rush ist ein echt guter Film.
Das muss man sagen, ja. Aber es kriegt, also das ist halt der typische, die haben halt Respekt füreinander groß, weil sie beide halt extrem gute Rennfahrer sind.
Ja.
Und deswegen hier, ich weiß gar nicht, wie heißt der von Chris Hemsworth gespielte, heißt der Howard?
Oh, ich weiß es nicht. Ja,
der hat ja andere Rennfahrer, das können wir ganz schnell nachgucken.
Also Niki Lauda ist auf jeden Fall bei uns, in unserem Breitengrad der Bekanntere.
Ja. Der James Hunt.
James Hunt
spielt. Heißt ja,
Telling Names.
Also ich glaube, der Film steigt ja auch eigentlich mit ihm ein und wir lernen auch Daniel Brühl über seine Augen kennen, wo dann gesagt wird, hier, das ist dieser crazy Österreich-Dude, der total super korrekt ist, super gut fahren kann, aber auch ein bisschen komisch ist.
Der Bürokrat von den beiden.
Der Bürokrat von den beiden und halt das totale Gegenteil vom Lebemann James Hunt, dem Hedonisten quasi, der sich alles nimmt, was er will.
Wobei mir Niki Lauda da immer, also ich sag mal, Daniel Brühl, Niki Lauda immer sympathischer war in dem Film als
der echte Niki Lauda.
Nee, ja, gut, weiß ich nicht, habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber als der Handcharakter sozusagen.
Ja, durchaus. Deswegen, aber es ist ja trotzdem ganz interessant, der tritt ja trotzdem, also du lernst ja auch so ein bisschen kurz seine Geschichte halt kennen, aus welchem Elternhaus er kommt. Ja. Du lernst auch seine Frau kennen. Also er macht ja auch seine Frauengeschichten quasi mit denen auch verglichen mit dem, was James Hunt durchmacht. Und deswegen ist er ja eigentlich schon auf, ich glaube auch, was so die Zeit, mit dem sich der Film verbringt, ist ja auch bei beiden ungefähr ähnlich. Deswegen wäre er für mich eigentlich auch mehr eine Hauptfigur, aber ich kann verstehen, dass zumindest der Film erstmal bei James Hunt beginnt und wir dadurch halt Niki Lauda kennenlernen, dass er dann eher der Nebencharakter von, wenn man sich entscheiden müsste bei beiden, dann wäre wahrscheinlich James Hunt eher die Hauptfigur. Das stimmt, ja. Und ist auch dann mit dem größeren Star besetzt.
Ja, na klar, auf jeden Fall. wobei Daniel Brühl. In unseren Breiten.
In unserem. Aber auch mittlerweile international zumindest einigermaßen bekannt.
Ja, ich würde fast sagen, sogar aus Deutschland einer der bekanntesten, international bekanntesten SchauspielerInnen. Ich habe dann, aber der zweite Teil der Kategorie sozusagen der Feind, ist für mich nochmal ein bisschen anders. Da kann man wahrscheinlich auch streiten, aber ich habe vielleicht so immer zwei Beispiele, die auch ganz unterschiedlich sind. Beim ersten kann man wahrscheinlich streiten und da ist meine zweite Figur von Quentin Tarantino und zwar natürlich Hans Landa, Christoph Waltz aus Inglourious Basterds, der schon eine Nebenrolle spielt, aber der wahrscheinlich einer der
dafür auch den Oscar bekommen hat
und einer der ikonischsten Bösewichte überhaupt ist, weil der Film natürlich nicht ihn sozusagen aufbaut als den Bösewicht, sondern weil man einfach durch seine Taten sieht, die nebenbei stattfinden, was ja für so einen Nebencharakter relativ typisch ist, wie schlimm er ist. Und er verkörpert natürlich auch.
Obwohl er eigentlich quasi auch mit ihm der Film ja beginnt. Tatsächlich, ja. Die erste große Szene ist ja mit ihm, wie er das in dem französischen Landhaus.
Weil es die beste Szene des ganzen Films ist. Aber er ist trotzdem, ich finde, er geht trotzdem nicht und deswegen finde ich da die Entscheidung auch den als Nebencharakter einzuordnen für gerechtfertigt.
Wer ist denn bei Inglourious Basterds die Hauptfigur?
Es gibt keine Hauptfigur, würde ich fast sagen.
Gibt's nämlich nicht, ne?
Weil auch sie
Sharona? Also ich glaube, Französisch ausgesprochen.
Französisch, ja.
Die Jüdin,
die sozusagen fliehen kann vor Hans Landa und dann irgendwann wieder auf ihn trifft mit dieser ikonischen
Shoshona.
Ja,
das ruft er ja auch.
Mit dieser ikonischen Apfelstrudel und Sahneszene sozusagen, Schlagsahneszene, wo sie ihn dann wieder erkennt. Und die ist aber auch dadurch, dass der Fokus irgendwie schon auf den Inglourious Basterds liegt, die aber auch alle keine Hauptcharaktere sind natürlich. Das sind alles Nebencharaktere. Das ist ein Film, der aus Nebencharakteren besteht irgendwie.
Und aber ist er dann so? Von den Nebencharakteren ist er eigentlich Christoph Waltz, die am meisten Stoff bekommt, oder?
Ich glaube schon.
Fast, ja. Ne?
Würde ich schon sagen, also auch die am meisten durch ihre Taten erklärt wird, würde ich fast sagen. Die am meisten auch dann natürlich das Böse, die auch hängen bleibt, einfach weil sie so böse ist, weil sie so schlimm ist.
Ja.
Nur logischerweise. Also der hier Eldorain, gespielt von Brad Pitt, der ist ja im Prinzip so, der ist ja ein Abziehbild. Und das ist Christopher, also das ist Hans Landa eben nicht. Sondern ich glaube, er ist eher sowas anderes. Er vereint viele Eigenschaften, die man Nazis zuschreibt und finden kann, vereint er auf sich. Sag ich mal.
Absolut,
und Eldorain ist ein Abziehbild von einem Amerikaner, der jetzt eine Elitetruppe, um Nazis zu jagen, leiten soll. Ja. So. Ja, also ein Film aus Nebencharakteren, fand ich auch ganz spannend. Und die zweite Feindin sozusagen, wo ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall eine Nebenfigur, auch wenn der Fokus der Geschichte auf ihr liegt. Und sie ist auf jeden Fall auch eine Feindin, auch wenn es da bestimmt Leute gibt, die das nicht so sehen, ist für mich Amy Elliott Dunn aus Gone Girl, gespielt von Rosamund Pike. Also das ist für mich eine wirkliche Feindin als Nebenfigur. Also wirklich einfach so einen schlimmen Bösewicht. Hat man selten gesehen.
Weil sie dann natürlich auch den Zuschauern, die Zuschauerin selbst belügt und quasi man das Licht geführt wird selber als Zuschauende und man quasi sich dann auch selbst mit betrogen fühlt, weil man halt nicht die ganze Wahrheit erfährt in diesem Film zunächst und sie da natürlich dann sich von einem Opfer zu einer Täterin auch entwickelt und eine Wandlung durchmacht oder eine erzählerische Wandlung auf jeden Fall. Deswegen auch super erinnerungswürdig und dann auch krass natürlich von ihr auch gespielt, gerade von Rosamund Pike, diese Kälte, Unbarmherzigkeit, auch die Gerissenheit, auch vor allen Dingen. Ne? Das ist ja auch gerade bei Bösewichten ja meistens so, dass sie selber irgendeinen guten Plan haben müssen, damit es auch richtig gut funktioniert. Man muss sich selber irgendwie erwischt fühlen dabei irgendwie oder selber hinters Licht gefühlt fühlen oder selber irgendwie verarscht werden. Das funktioniert ja super gut. Deswegen ist das auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel, wenn man dann Bösewichte als Nebenfiguren inszenieren möchte. Weil ich weiß nicht, ob der hier quasi die Hauptrolle ist.
Der ist die Hauptrolle, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Die Frage ist halt, also wonach definierst du eine Hauptrolle? Also Screentime hat sie, glaube ich, ganz wenig, aber es geht eigentlich die ganze Zeit natürlich um sie.
Ja, das schon, ja.
Aber gut, müssen andere entscheiden. Entscheidet ihr das doch einfach.
wir präsentieren euch was, ja. Ihr müsst selber entscheiden,
ob ihr es gut findet oder nicht. Hast du, es ist nicht unsere Verantwortung. Hast du noch was?
Ich hätte noch zwei kurze, könnte ich machen. Das wäre einmal Jesse Plemons in Game Night. Game Night ist eine Komödie, ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Das ist auch so, das ist so eine, eigentlich so eine US-amerikanische Komödie von 2018, wo man denkt, ja, ganz nett, so mit Amy Adams, Jason Bateman. Und guckt man sich an, die ist ja richtig gut. Mhm. Das ist eine richtig gute Idee, sehr gut umgesetzt. Also es ist quasi diese typischen, das sind Menschen, das kennt jeder, die absolut Brettspiel und Spiele begeistert sind, die sich immer treffen
deswegen
müssen.
Deswegen kenne ich die nicht mehr.
Aber das ist auch für Leute, die genau sowas hassen, ist der Film auch was. Mhm. Weil genau darum geht's. Ne? Das sind dann so 3-4 Paare und Rachel McAdams und Jason Bateman spielen dann das Hauptpaar sozusagen, die absolut Brettspiel begeistert sind und ihre Freunde immer dazu nötigen, hey, wir machen mal heute am Wochenende wieder einen schönen Gaming-Abend. Und damit aber nicht Videospiele meinen, sondern wirklich Brettspiele. Ja. Und dann kommt's aber dazu, dass der Bruder von Jason Bateman sich ankündigt und sagt, er macht jetzt auch mal einen Spieleabend, aber der macht einen richtig krassen Spieleabend. Okay. Das ist so richtig mit Live-Schauspiel und das wird dann quasi eine Entführung wird vorgespielt und man muss dann diesen Bruder von der Hauptfigur muss man dann finden, damit dann sich das ist der große Rätselabend, quasi so ein Escape Room noch aufwendiger gemacht, aber stellt sich heraus, dass dann wird er wirklich entführt und das ist echt, was hier passiert. Mhm. Das ist mit echten Bösewichten und dann spinnt sich ja quasi dann so eine typische waghalsige Hollywood-Komödie, wo man dann vom einen Fettnäpfchen ins andere kommt und dann quasi so No-Names-Personen, die nichts mit der kriminellen Welt zu tun hat, irgendwie in diese kriminelle Welt hineinschauen und sie denken die ganze Zeit noch, sie sind in einem Spiel und merken dann erst nach und nach, fuck, das ist ja sogar echt, was hier passiert. Deswegen ist es schon eine tolle Idee für eine Komödie und finde ich ja Jesse Plemons, der spielt nämlich den Nachbarn, der Hauptprotagonisten, der spielt nämlich die Rolle, den will man nicht dabei haben, aber der drängt sich die ganze Zeit auf. Ja.
Den will eigentlich keiner einladen.
Den will keiner einladen.
Und dann ist es doch irgendwie.
Genau, und der nimmt am Anfang kommt er kurz vor und dann eine ganze Weile überhaupt nicht, um dann wieder einen großen Auftritt zu feiern. Und da spielt Jesse Plemons wirklich absolut großartig mit seiner absolut stoischen Art, wo man ab dem ersten Moment weiß, ja, genau diese Figur, die möchte ich nicht haben, aber es ist super unangenehm, ihm das irgendwie zu sagen, weil er halt selber sozial ein bisschen Schwierigkeiten hat, den Raum zu lesen und deswegen halt nicht merkt, dass die Leute ihn eigentlich nicht dabei haben wollen, aber er sich so ganz halt aufdrängt, weil er auch gerade seine Frau hat ihn gerade verlassen und deswegen, er wird mal wieder gerne irgendwas zusammen machen, irgendwie mal am Wochenende und deswegen, das ist auch ein total wichtiger Charakter für die Story, aber halt in einer ganz kleinen Rolle und die müsste auch nicht so gut gespielt sein, wie es Jesse Plemons macht, total erinnerungswürdig und das ist auch totaler Comedy-Anker, weil der liefert jedes Mal in den kleinen Momenten, wo er da ist, liefert er absolut und deswegen fand ich das auch nochmal so als Erwähnung absolut großartig. Deswegen guck dir auf jeden Fall Game Night an, wenn du auch mal wieder so eine gute Komödie, ist ja auch relativ selten und da ist Game Night auf jeden Fall ein gutes Ziel und einmal aus den 90er Jahren Boogie Nights, ich weiß nicht, ob du den noch mal gesehen hast, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle.
Nee, aber von dem habe ich wenigstens schon mal gehört.
Ja, da geht es quasi um die Pornoszene der 70er Jahre, quasi die goldene Ära der Pornografiefilme, wo Pornografiefilme noch sehr, sehr viel Geld gemacht haben mit Film. Ja. Machen auch heutzutage auch noch sehr, sehr viel Geld, aber heute ist ja alles ins Internet gewandert. Damals in den 70er Jahren gab es wirklich Pornokinos und Pornografiefilme haben damals auch versucht, eine Story zu erzählen, also quasi Trash-Filme mit sehr wenigen Mitteln, aber versucht eine Handlung zu erzählen, wo dann Sex dann durchaus, dann natürlich ist immer dann irgendwie zum Sex kommt, aber es durchaus auch Versuche gab, das Ganze etwas cineastischer zu machen. Okay. Und über diese goldene Zeit auch von Pornostars, und da spielt dann eben Mark Wahlberg ein auch so ein typische vom Zero-to-Hero-Geschichte, ein Pornostar, der dann quasi der entdeckt wird, dann große Erfolge feiert und dann natürlich irgendwann Alkohol, Drogensucht irgendwann fällt. Und die Szene, wo ein Nebencharakter auch für so 5-6 Minuten auftaucht, ist dann ganz gegen Ende des Films, wo dann quasi die abgeheiferten Pornostars von einst nochmal versuchen, irgendwie jemanden auszurauben, irgendwie nochmal an Geld zu kommen, an Drogen zu kommen. Sie sind quasi schon am Ende ihrer Entwicklung angekommen und haben jetzt die wahnsinnig blöde Idee in einen anderen reichen Dude, weil sie erfahren haben, der hat irgendwie sehr, sehr viel Geld in einem Tresor. Den rauben wir jetzt mal aus, um uns unsere Drogen zu kaufen. Und dieser Charakter, dieser reiche Charakter, der wird von Alfred Molina gespielt. Den kennen die meisten als Dr. Octopus aus Spider-Man.
Den habe ich noch nie irgendwo anders gesehen.
Tatsächlich, das ist auch so eine Figur. Also ich habe den auch in einem anderen Film, aber immer auch nur in der Nebenrolle gesehen. Ja. Der hat sicherlich auch ein paar Hauptrollen, aber das tritt vor allen Dingen in den Nebenrollen auf. Und der hat ja wirklich als auch zugekokster, ich weiß, ist glaube ich auch ein ehemaliger Ex-Filmstar oder so, spielt er hier. Und wenn man diese Szene, die geht auch so 5-6 Minuten, die so sehr unangenehm, so eine typische Tarantino-Szene eigentlich, die so einen ganz langen Dialog hat und man spielt die ganze Zeit so in der Luft, ist diese Spannung und gleich eskaliert's. Ja. Und das ist auch so eine absolute Highlight-Szene, wo Alfred Molina auch so einen zugekoksten Typen spielt, wo man auch den Song Jessie's Girl nach dieser Szene ganz anders wahrnimmt. Ja. Und deswegen ist es für mich auch so ein absolut denkwürdiger Moment, wo irgendwie aus einer Szene alles rausgeholt wird und absoluter auch Scene-Stealer, wo man dann absolut sagt, hey, wer hat das eigentlich gespielt? Ach, das ist der! Ja. Krass! Und deswegen, die Szene müsste auch nicht so gut sein. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich für den schon für den Film ganz wichtig, dass man nochmal sieht, an was für einen Endpunkt sich hier die Hauptfigur befindet. Aber das ist nochmal so gut umgesetzt. Diese 5-6-Minuten-Szene, die funktionieren auch für sich alleinstehend ziemlich gut. Und dadurch, dass Alfred Molina das so großartig spielt, nochmal so viel mehr.
Ich habe noch eine letzte Kategorie, eine kleine, aber ich fand, die sollte nicht fehlen. Den Mentor oder die Mentorin. Mhm. Weil die werden gerne vergessen. Also es gibt, sind wir auch wieder bei Kill Bill mit Pai Mei, natürlich der klassische, harte, weißbärtige Mentor. Oder man könnte vielleicht auch Gandalf nehmen, wobei Gandalf eigentlich eher schon eine Hauptfigur ist, muss man sagen.
Obi-Wan könnte man noch,
Obi-Wan
schon eher eine Nebenfigur.
Ja, auf jeden Fall, genau. Oder Dumbledore natürlich auch. Bei Harry Potter finden sich all diese Sachen natürlich auch, aber ich habe das rausgenommen, weil das ja eigentlich eher ein Bücher-Franchise ist, wo man bestimmte Figuren, die in den Büchern eigentlich Hauptfiguren sind, in Nebenfiguren reinpressen muss, weil es im Film irgendwie nicht anders geht. Ich habe so ein paar unterschiedliche Beispiele. Ich habe zum Beispiel Kakashi Hatake aus Naruto genommen, der so ein junger Typ ist, der aber natürlich der absolute, der Lehrertyp ist, der dann aber auch irgendwann überholt wird von seinen SchülerInnen. Ich habe aber auch Charles Xavier aus X-Men genommen, der ist so für mich so ein klassischer Mentor. Ja.
Der auch dann zu einer Hauptfigur in einigen Filmen wird, aber nicht, aber
meistens zumindest
nicht.
In den Rückblickfilmen sozusagen, wo nicht Patrick Stewart ihn spielt.
Ja, in den Hauptfilmen ist es ja eher Hugh Jackman, also Wolverine, und dann ist
genau, natürlich genau. Aber ich habe eine andere Hauptfigur genommen, die viel Nebenfigur genommen, ja, kann man auch streiten, die sehr interessant ist, die nicht die klassische Mentorin ist, sondern die sehr zerrissen ist, die sehr auch diesen Mentorencharakter irgendwie gerecht werden will, die aber das nie so richtig schafft, weil sie selber natürlich Probleme hat, weil in dieser Serie alle Figuren Probleme haben. Und zwar habe ich Misato Katsuragi aus Neon Genesis Evangelion genommen, die eigentlich sich um unsere Hauptfigur kümmern soll als Mentorin und ihn einführen soll in dieses ganze Projekt. Und sie ist einfach selbst noch, ich weiß gar nicht, wie alt sie sein soll, 27, 28 oder so, also eigentlich so alt wie wir. Und sie ist so hin und her gerissen zwischen, ich bin verantwortlich, aber ich bin selber, ich trinke mich selber gerne abends und lebe das gute Leben und bin selber traurig irgendwie.
Ja, also die Probleme, die die Hauptfiguren haben, hat auch sie.
Ja, alle haben auch unterschiedliche Probleme. Neon Genesis Evangelion ist eine Problemserie. und wenn man dafür nicht, ich würde da sogar sagen, wenn man da Probleme mit hat, dann sollte man sich die Serie nicht angucken. Also wenn man sagt, ich will lovable Characters haben, nicht schauen. Ja,
die haben auch alle große Schwächen, tragen die in sich und die äußern sich auch alle in verschiedenen Handlungen. Da ist auch sie keine Ausnahme. Sie nimmt ja auch den Hauptcharakter bei sich auf.
Ja.
Und das wäre auch diese typische Mentorenrolle ja eigentlich, aber genau das kann sie ihm eben nicht bieten. Sie kann auch der Hauptfigur, die eigentlich ja auf jeden Fall Hilfe braucht bei seinem Problem, das kann sie ihm einfach auch nicht geben.
Nee, sie sind alle
ist gar
unfähig.
Nicht capable dazu.
Sie sind alle unfähig, sich gegenseitig zu helfen auch. Also es gibt niemanden, der sie auffangen kann, ne?
Ja.
Weil das alles so kaputt ist. Also die Welt ist natürlich auch kaputt. Also ich kann vielleicht ich weiß nicht, ob ich das bei unserem Podcast schon mal gesagt habe, bestimmt, aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder auch wenn ihr es schon lange nicht mehr gesehen habt und würdet das nochmal rewatchen, es gibt ja jetzt auf Netflix sozusagen eine neue Synchro-Version, ich kann da sehr empfehlen, dazu einen Podcast zu hören, folgenbegleitend, nämlich Track 26. Das ist ein Podcast, der sich sozusagen Evangelion von vorne bis hinten annimmt. Also erstmal alle Folgen der Originalserie und dann auch nochmal die Filme einzeln bespricht. Also jetzt sozusagen durch ist. Von Mario und Christiane gemacht. Christiane Attig übrigens auch mal Gast gewesen hier mit ihr. Psychologin haben wir über den Joker gesprochen, könnt ihr auch nachhören. Und sie hat eben diesen Podcast mitgemacht und also wirklich, es gibt keinen besseren Evangelion-Podcast auf Deutsch, muss man wirklich einfach mal sagen. Und der hilft sehr. Also ich habe es wirklich dann auch nochmal gerewatcht. Ich kannte das ja schon und habe mir dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie rum ich es gemacht habe. Ich habe erst die Podcast-Folge geguckt und dann gehört und dann die dazugehörige Evangelion-Folge geschaut. Wenn ihr es zum ersten Mal guckt, würde ich es vielleicht euch andersrum empfehlen, weil man das nochmal einordnen kann. Mit Hilfe der beiden. Also ist wirklich toll gemacht.
Ja. Ansonsten kann ich auch, wenn ihr das Ganze auch auf Englisch, das für euch kein Problem ist, dann kann ich auch die Folgenbesprechung von Waypoint euch empfehlen. Das ist auch eine Popkultur-Gaming-Seite, die auch mal auch Serien bespricht und die haben auch quasi jede Folge nehmen die auseinander und auch sehr interessant, auch sehr ausführlich mit sehr vielen spannenden Insights und Interpretationen. Wenn ihr da noch mehr Stuff haben wollt, dann findet ihr bei Waypoint findet ihr auch einen Podcast, der sich das auch mal angeschaut hat.
Also ich weiß nicht, ob es ein Anime gibt, zu dem so viel Lore und Analyse und Diskussion gibt als die. Und
das nur bei 25 Folgen oder 24. Ja. Zumindest die Serie, es gibt ja noch jetzt Filme und
die
so.
Filme die dazu
noch, aber genau. Allein diese wenigen Folgen haben schon so viel ausgelöst.
Die alternativen Enden. Ja, und so. Ja, das ist halt, also deswegen, Hideaki Anno ist auch der Macher von Evangelion ist auch eine sehr interessante Figur. Übrigens auch der Macher von Shin Godzilla, den wir schon kurz angesprochen hatten.
Also ja, du hast auch schon ein paar Mal in diesem Podcast.
Ist vielleicht schon drei, vier Mal.
Vielleicht war kurz
zweieinhalb Mal erwähnt worden.
Da gab es auch mal diese Anime-Serie.
Ach, vielleicht.
Die du mal besprochen hast mit ihm.
Also ich schaue übrigens immer noch gebannt darauf, wann endlich Shin Ultraman
nach Deutschland kommen.
Nach Deutschland oder nach Europa
erstmal.
Nach Europa überhaupt. Ich weiß gar nicht.
Das ist jetzt nicht ein deutsches Problem, sondern ein europäisches, glaube ich.
Ja, furchtbar, ey. Egal. Wir sind durch, oder?
Ja. Ich bin durch. Du hast mir Ätna, hast du mir weggenommen.
Ätna habe ich dir weggenommen, aber okay. Da hast du dich ja auch zugeäußert. vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben heute keine News für euch. Nächstes Mal vielleicht wieder.
Vielleicht, wenn was Cooles passiert.
Ja. Also dann, habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Ciao.